Brundibaba wurde also aufgeführt und die Kinder haben ja ab 14 Jahren schon gearbeitet, mussten üben nach der Arbeit. Aber es hat ihnen so viel Spaß gemacht und das ganze Ghetto pfiff die Melodien, die wunderbar waren und es wurde mindestens 50 Mal aufgeführt und der den Brundibar gespielt hat, war ein Liebling des ganzen Ghettos und hat auch manchmal mehr Essen bekommen und ist leider in Auschwitz umgekommen, wie viele Kinder. Aber das hat für sie enorm viel bedeutet, wenn man daran denkt, dass von den 11.000 Kindern, glaube ich, jetzt weiß nicht, wie viel überlebt haben, dann bin ich froh, dass sie das im Leben gehabt haben. Im Ghetto bedeutete diese Kultur, wenn man hungert, ist es schwer zu ertragen. Aber wenn man dazu Kultur hat, kann man es viel leichter ertragen. Wenn man uns behandelt, als ob wir weniger als Wanzen wären und wenn man kreativ sein kann und wenn man Kultur genießen kann, verliert man nicht das, was man menschliche Würde nennt.
Kultur als Rettungsanker für Trude Simonsson in der Nazizeit. In all ihrem Unglück hatte sie das Glück, immer wieder Hilfe zu bekommen, wenn sie von den Nazis am stärksten bedroht wurde. Dabei bekannte sie sich von Kindheit an zur deutschen Kultur.
Ich komme aus der Tschechoslowakei, aus Mähren, aus der Stadt Olmütz und bin doppelsprachig groß geworden. Ich bin in die tschechische Volksschule gegangen und habe die jeweilige Klasse Privatdeutsch zu Hause gelernt und immer die Prüfung gemacht. Ich hatte eine sehr emanzipierte Großmutter und Mutter. Meine Mutter hat Hutmacherin, Modisterei gelernt in Wien und mein Vater war Kommissär für Getreide, weil es war ja große Malzfabriken bei uns in Olmütz. Und die jüdischen Leute, die Wohlhabenderen, waren eigentlich deutsch in Olmütz und haben das deutsche Theater unterstützt und die deutsche Kultur.
Trude lernte zwar Hebräisch, als besonders religiös empfand sie sich nicht.
Nein, wir waren ein sehr liberales Haus. Und mein Vater hat sich 1930, war ich ja noch ein Kind, zur jüdischen Nationalität bekannt, sodass ich nie ein Problem mit meiner jüdischen Identität hatte. Ich komme aus einem liberalen Haus. Man hat die hohen Feiertage gehalten, ja. Aber man wusste, man ist Jude.
Nach dem Diktat Heim ins Reich marschierten am 15. März 1939 deutsche Truppen in die Tschechische Republik ein. Und nun galten auch dort alle antijüdischen Gesetze. Vom Heiratsverbot mit sogenannten Ariern bis zum Berufsverbot für Mediziner und dem Verbot für Juden, sich auf öffentliche Parkbänke zu setzen. Trude spürte den Wandel sofort in der Schule.
Und nach dem September 38 hat eine Mitschülerin eine Redeübung gehalten mit dem Titel Der Unterschied zwischen den Deutschen und den Engländern, der also strotzte vor antisemitischen Anwürfen. Und die Klasse applaudierte wie eh und je und ich saß da wie gelähmt. Und was ich nie vergessen habe, dass mein Englischprofessor, so heißen die Studienräte bei uns, nach der Stunde zu mir kam und sagte, möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Wenn ich geahnt hätte, was Sie reden würde, hätte ich es nicht zugelassen.
Die Schülerin hatte für ihre Redeübung zwei Artikel aus dem Stürmer ins Englische übersetzt, mit all der Hetze, die den Juden sogar das Menschsein absprach.
Als ich nach dem 15. März zu meinem Klassenlehrer ging und gesagt, ich möchte ein Abschlusszeugnis haben, ich würde die Schule verlassen, muss also dazu sagen, dass ich schon damals in der zionistischen Jugendbewegung war und umschulen wollte, Landwirtschaft lernen wollte, um später in einen Kibbuz nach Palästina zu gehen. Und habe aber gesagt, diese Schule betrete ich nicht mehr, denn nach dem 15. März hat mich kein einziger Mensch aus meiner Klasse noch gekannt auf der Straße. Ich war nicht mehr vorhanden. Und er sagte, es ist aber so schade, Sie lernen gut, ich möchte, dass Sie bleiben. Und ich sagte, Herr Professor, ich werde nicht mehr bleiben können. Und er sagte, ich werde Sie schützen. Und so jung wie ich war, habe ich gesagt, Sie, Herr Professor, werden mich nicht mehr schützen können.
Und damit hatte sie recht. Bald begann die Verfolgung und Leidenszeit für die Juden.
Ich bin ja sofort auf ein Gut gegangen und habe da Landwirtschaft auch gelernt, was mir übrigens sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich muss angezeigt worden sein, da seit 1941 auch die zionistische Jugendarbeit verboten war. Und jemand hat auch aus der zionistischen illegalen Arbeit eine kommunistische gemacht. Das habe ich erst aber erfahren, als mir die Anklage vorgelegt wurde. 1942 wurde Heydrich von tschechischen Fallschirmspringern, die aus England eingeflogen waren, ermordet. Und nach diesem Attentat wurde das Standrecht aufgerufen und Tausende von Menschen, egal ob sie irgendwas damit zu tun hatten, ermordet. Und in dieser sogenannten Heydrich-Affäre wurde ich auf einem Gut in Böhmen verhaftet, ohne dass man mir sagte, wessen ich eigentlich angeklagt bin. Und eine Woche später ist meine Mutter nach Theresienstadt deportiert worden. Was ich noch vergessen habe zu sagen, mein Vater ist am 1. September 1939 als Geisel verhaftet worden, nach Buchenwald gekommen und später nach Dachau. Und als ich im Gefängnis war, habe ich die Todesnachricht aus Dachau von meinem Vater bekommen. Das war aber ein Tiefpunkt überhaupt in meiner Verfolgung gewesen, weil ich plötzlich das Gefühl hatte, dass es niemanden mehr auf der Welt gibt, für den es wichtig ist, ob ich lebe oder nicht.
Doch es gelang den Nazis nicht, die Mitmenschlichkeit völlig zu unterdrücken.
Als ich die Nachricht vom Tod meines Vaters bekam, war ich am Ende und ich wollte nicht mehr leben. Und da hat der Maurer gegenüber meiner Zelle die Wohnung des Verwalters renoviert. Und dieser Maurer, den ich nie vergessen habe, nie vergessen werde, hat mir jeden Tag Mut zugesprochen. Ohne diesen Maurer hätte ich nicht durchgehalten. Und da wurde mir eine tschechische Zigeunerin auf die Zelle gebracht. Und diese Zigeunerin hat so viel Mut und Leben ausgestrahlt und hat etwas gemacht, woran ich nie als junges Mädel geglaubt habe. Sie hat aus der Hand gelesen. Und ich hatte ihr natürlich erst sehr skeptisch zugehört, aber sie hat mir unwahrscheinlich viel Kraft vermittelt. Das vergesse ich nie. Also die habe ich auch so im Gedächtnis, jung und schön und mutig. Und dann hat sie mir aus der Hand gelesen, du wirst den Mann deines Lebens kennenlernen, wirst bald herauskommen, was natürlich wunderbar klingt. Ich habe aber an nichts geglaubt, aber dennoch, ja, also irgendwo hat es mir was bedeutet.
Tode Simonsson saß in Einzelhaft, wurde mit einem Privatauto, zwei Gestapo-Beamten und Chauffeur von einem Gefängnis ins andere gebracht. Das war ganz ungewöhnlich.
Ich habe es erst viel, viel später verstanden. Ich war wirklich wegen Hochverrat verhaftet worden und bin dann auf dem Weg nach Olmütz ins Gefängnis erstmal in Brünn gewesen beim Standgericht. Jeder wusste, wo das Standgericht ist. Das war in einem Universitätsgebäude in Brünn und da habe ich das Gefühl gehabt, jetzt wirst du erschossen, du weißt nicht mehr, wie lange du leben wirst. Und das kann man schwer beschreiben, wie einem da zumute ist. Da war ich 21. Und plötzlich wurde ich herausgeholt und in ein anderes Gefängnis gebracht. Und da wusste ich schon, dass ich nicht sofort erschossen werden würde.
Der Polizeipräsident von Olmütz half ihr auch, zu ihrer Mutter zu gelangen. Dass ein Damoklesschwert über Theresienstadt hing, wie Trude sagt, wusste sie nicht.
Es war der Vorhof zur Hölle. Aber es war trotzdem was völlig anderes. Es sind ja sehr viele Menschen, die in Theresienstadt ankamen, sofort weiter nach dem Osten deportiert worden. Das habe ich aber damals nicht gewusst. Für mich war das eine solche Erlösung nach dieser Einzelhaft, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich habe sofort als Betreuerin in einem tschechischen jungen Mädchenheim gearbeitet. Und es gibt ein berühmtes pädagogisches Poem von einer Wissenschaftlerin aus Israel. Sie hat Kinder, die überlebt haben, kennengelernt, als ein Film gezeigt wurde. Und sie sollten sich dazu äußern. Und dann haben die Kinder damals gesagt, meine schönste Zeit war Theresienstadt gewesen. Sie haben gelernt, in einer Gruppe zu leben mit einer Betreuerin. Sie haben Disziplin, sie haben Rücksicht gelernt und sehr viel Kultur gehabt. Vorträge von den besten Leuten, die da waren. Darauf sind die anderen ganz wütend aufgesprungen und haben gesagt, wie kannst du sowas sagen? Ich war auch in Theresienstadt, ich erinnere die armen alten Leute, ich erinnere den Hunger, ich erinnere den Typhus und so. Und beide haben sie recht gehabt. Man hat dort später auch Gaskammern gebaut. Es hat Epidemien gegeben und Leute sind also gestorben wie die Fliegen. Dazu muss man auch sagen, dass die tschechischen Gendarmen, die das Ghetto bewacht haben, bis auf wenige Ausnahmen mit uns kollaboriert haben, im besten Sinne.
Theresienstadt war zeitweise ein Vorzeigelager der Nazis für die Welt, wie gut es doch den Juden gehe. Und die Nazi-Henker gingen gern in die Kulturveranstaltungen der Gefangenen.
Es ist in Theresienstadt mit großartigen Künstlern das Requiem von Verdi aufgeführt worden. Und was man vielleicht nicht versteht, dass diese Mörder, die hemmungslos die Menschen in den Tod geschickt haben, was von Musik verstanden haben. Und als das vorgeführt wurde, wurde applaudiert. Und der Kommandant Rahm hat gesagt, ich werde die Musiker nicht auseinanderreißen und hat sein Wort gehalten. Er hat sie komplett nach Auschwitz geschickt, sind alle umgekommen.
In Theresienstadt ging für Trude Simonson auch die Prophezeiung der Zigeunerin in Erfüllung. Sie werde den Mann fürs Leben finden. Es war Berthold Simonson, später Professor für Sozialpsychologie in Frankfurt.
Theresienstadt ging es also für mich insofern weiter, dass 44 im Herbst 44 plötzlich Transporte nach irgendwo hingehen sollten. Und man hat gesagt, man wird ein Lager ähnlich wie Theresienstadt irgendwo anders aufbauen. Und sie haben also dann 18.000 Menschen zwischen September und Oktober nach Auschwitz deportiert. Meine Mutter ist übrigens einen Transport vor mir schon weggekommen. Und ich bin mit meinem Mann Mitte Oktober auch drangekommen. Und ich habe aber nicht gewusst, was Auschwitz ist. Und wir sind da angekommen und ich erinnere mich an Aussteigen, an eine ganz schlimme Atmosphäre, die ich einfach gespürt habe, ohne noch zu wissen. Und ich war noch ganz kurz mit meinem Mann zusammen und habe gesagt, hier möchte ich lieber tot als lebendig sein. Daran erinnere ich mich. Dann erinnere ich mich an Herrn Mengele mit den Daumen rechts und links. Und da wusste ich aber auch nicht, dass ich, nachdem ich nach rechts gegangen war, dass ich da, sagen wir, wieder auch dem Tod von der Schippe gesprungen war. Das war zur Arbeit. Dann mussten wir alles ablegen und uns ausziehen und wurden geduscht. Wir mussten unter die Duschen und da habe ich zu dem Zeitpunkt auch nicht gewusst, dass auch hätte Gas kommen können, was ich ein Glück war. Und dann eines der demütigsten, unvergesslichen Erinnerungen ist, dass wir nackt durch einen Kordon der SS-Leute gehen mussten. Dann erinnere ich mich nur noch an das stundenlange Appellstehen auf dem Appellplatz und dass die Musik dazu gespielt hat. Und damit hört meine Erinnerung vollkommen auf. Ich weiß nichts, nichts, absolut nichts. Und da habe ich mir das so erklärt, wenn man ganz große körperliche Schmerzen hat, hat man ein Glück, wenn man ohnmächtig wird. Und ich denke auch, dass eine Seele ohnmächtig werden kann, dass sie nichts mehr weiß.
Was dann beginnt, nennt Trude Simonson eine Köpenickiade. Die russische Front kommt näher. Trude wird wieder einmal vor der Erschießung gerettet, zieht mit einer Gruppe Mädchen als deutscher Flüchtling oder tschechische Fremdarbeiterin durch das Land, bis sie wirklich frei ist. Endlich normal leben war ihr größter Wunsch. Auch wenn jüdische Freunde den Kopf schüttelten, dass sie ins Haus des Henkers nach Deutschland zurückgekehrt sei, wie es eine Autorin beschrieben hat. In Frankfurt war sie viele Jahre lang Vorsitzende der jüdischen Gemeinde.
Ich glaube, diese Kraft dann überhaupt hat man bekommen, wenn man eine glückliche Kindheit gehabt hat, wenn man dieses Vertrauen gehabt hat und geliebt worden war, dass einen dann Kräfte zuwachsen, von denen man nichts weiß. Ich habe in Auschwitz unglaublich gehasst, nach der Befreiung überhaupt nicht gehasst. Ich habe kein Talent zum Hassen. Ich habe überhaupt kein Talent zum Hassen.